Hallo und herzlich willkommen zur neuen What the Funk Episode Nummer 30 live aus Australien. Bei mir ist es hier gerade 19 Uhr abends. Wir haben gerade die Folge aufgenommen und ich muss jetzt dann nämlich auch schon ins Bett. Warum ich so früh ins Bett gehe, erfahrt ihr auch in der Episode, wo wir natürlich ganz viel über meine ersten Eindrücke hier in Australien, in Noosa, in Queensland geredet haben. Natürlich meine ersten Sessions mit JR, Famous JR im Swim Squad. Und natürlich haben wir auch die Frage beantwortet, ob ich mich getraut habe, die
Da ist heute für alles was dabei und ja, wirklich geile Geschichten. Ein Cliffhanger ist leider mit drin, weil wir haben einen Tag zu früh aufgenommen. Morgen sind World Champs und
absichtlich.
Ja, was es da für World Champs gibt, hört ihr im Podcast. Wir gehen schnell rein in die Werbung und dann starten wir hier mit dem Podcast. Und in der Werbung, Whoop, unser Presenter. Und Fred, in der Episode haben wir sogar schon drüber gesprochen hier. Australien, also anscheinend bist du doch ein Frühaufsteher und nicht der Spanier, wie du immer erzählst und versuchst zu sein. Das ist vielleicht eher ein Wunschgedanke. So dieses 20 Uhr ins Bett gehen, wir haben es im Intro schon gesagt, und 4.30 Uhr aufstehen, scheint dir zu liegen, weil deine Recovery-Werte sind unfassbar geil in der Whoop-App.
Der frühe Vogel fängt den Wurm, sag ich aber immer.
Frank, der frühe Vogel fängt einen guten Recovery-Score.
Ja, wir haben so ein bisschen was über mich herausgefunden, ob ich vielleicht dich doch mal früher aufstehen sollte oder früher ins Bett gehen sollte und dann früher aufstehen sollte, um vielleicht noch mehr grüne Recovery-Scores zu sammeln. Und wir sind da was ganz Großes auf der Spur.
Wir sind da was ganz Großes auf der Spur. Und das ist auch das, was bei Whoop geil ist. Ihr könnt natürlich nicht nur einfach euer Leben so weiterleben, wie ihr es immer macht, sondern wenn ihr mal Veränderungen habt oder mal was ausprobieren wollt, also früher ins Bett gehen, früher aufstehen, später ins Bett gehen, später aufstehen, was anderes essen, Koffein vorm Schlafen oder nicht vorm Schlafen. Ihr könnt in der App alles tracken und sehen, wie wirkt sich das auf euren Schlaf aus, auf euren Recovery Score aus, und auf eure HRV aus und auf all diese Daten. Wenn ihr mal Bock habt, das einfach für euch herauszufinden und zu testen, was Fred jetzt hier gesehen hat, durch die Australienreise, einfach auf join.whoop.com/pushinglimits oder in den Shownotes. Da findet ihr alle Infos und könnt 4 Wochen kostenlos Whoop testen und mal für euch auschecken, ob ihr Early Bird seid oder Late Bird seid und was da am besten für euren Recovery Score ist. Und ich würde sagen, probiert es aus und wir starten wieder rein in den Podcast. So, wir gehen hier direkt rein, weil Fred, nach unserem letzten Podcast, ich habe natürlich ganz viele Fragen, aber ich muss eine Frage direkt am Anfang
vorwegschicken.
Du weißt 100% welche kommen. Also, bevor du die Frage beantwortest, kannst du erstmal berichten, wie das erste Mal mit der Schultüte schwimmen war. Und wenn du das darüber erzählt hast, wie das erste Mal im Squad mit JR war und das Schwimmen, dann kannst du am Ende auflösen, welche Schwimmbrille hast du genommen? Die Roboterbrille? Eine normale Schwimmbrille? Keine Schwimmbrille? Was hast du gemacht?
Dann steigen wir gleich damit ein.
Ja, die beste Story zuerst.
Also ich bin ja die ersten Tage so noch nicht mit dem Squad geschwommen. So die ersten 4-5 Tage und dann erst quasi, also ist ja Mittwoch angekommen und dann am Montag bin ich quasi eingestiegen im Squad, aber da war Australian Day, also National Holiday, und deswegen war kein Pool-Training, sondern Open Water Session. Also ich bin direkt mit der, mein erstes Squad-Training war Open Water im Meer. Da bin ich direkt mit den Haien, gut, Haie haben wir keine gesehen, aber richtig viele Quallen. Da direkt geschwommen, aber es war echt geil. Also da waren nicht viele da, weil auch die meisten von der Gruppe waren auch bei den National Champs Open Water, die an dem Wochenende da stattgefunden haben. Aber da habe ich zumindest schon mal, und JR war auch nicht da, aber da habe ich zumindest schon mal den anderen Coach, Joel heißt der, kennengelernt. Und das war schon mal, sage ich mal, so eine ganz gute Ausgangslage für mein erstes richtiges Squat-Training dann am nächsten Tag um 5.30 Uhr dann am Beckenrand. Und Ja, ich sag's direkt von vornherein. Also ich bin da nicht mit der Formbrille angekommen. Sondern.
Oh Mann.
Nee, mit meiner normalen Schwimmbrille, diesen Pulsmesser habe ich zumindest dran gemacht, dass ich auch Bescheid weiß. Wie, dass ich irgendwelche Daten zumindest habe, ganz ohne Daten, das geht ja gar nicht.
Bist ja immerhin noch ein Triathlet und kein Schwimmer.
Ja, eben. Es gibt so hier einen Triathlet aus der Schweiz, der hier dabei ist, der schwimmt immer mit Uhr. Und der kriegt auch manchmal dafür von JR, kriegt auch direkt Ansagen. Manchmal, wenn JR gut drauf ist, gibt es dann immer so.
Hat er dir erzählt oder was?
Ja, genau, das sagt er dann immer so zum Coach: Don't give him splits, he has his own. So ein Sprüche
oh,
haut er immer raus.
Aber dann musst du schon mit der Brille ankommen, dann fragt er erstmal, was ist das für eine hässliche Brille, weil er die gar nicht kennt.
Ja, eben, genau, der wüsste nicht, was es ist. Da könnte ich den erstmal direkt sagen, ja, das macht dich schneller und so, es ist gut. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, ein Grund ist schon, in der Gruppe mit dieser Formbrille macht doch einfach überhaupt keinen Sinn. Also ich ziehe die eigentlich jetzt nicht an, weil es mir irgendwie peinlich ist oder so. Ich meine, klar, zum Teil schon auch. Aber hauptsächlich, ich meine, das ist so in der Gruppe, wenn du da Leute zum Schwimmen hast und sowieso, du kriegst immer die Splits angesagt und alles. Also da macht die Brille nicht wirklich Sinn, da brauche ich sie nicht. Dann ist eigentlich cooler, wenn ich mich da wirklich eher so auf mich und dann halt eben auch auf die anderen so, je nachdem, mit wem ich dann so halt in der Welle schwimme und so, fokussieren kann. Also es ist schon mal deutlich besser. Jedenfalls bin ich da angekommen um 5.20 Uhr, glaube ich, dann am nächsten Tag in der Früh. War, glaube ich, dann auch einer der allerersten dort. Ich glaube, Holy hat es ja auch schon mal erzählt. Die kommen da, die meisten kommen da um 5.29 Uhr und dann geht es um 5.30 Uhr ins Wasser. Also Warm-up macht da absolut niemand. Habe ich mir jetzt auch komplett abgewöhnt, mache ich jetzt auch nicht mehr. Weil ich meine, wenn man sowieso 6 bis 7 Kilometer schwimmt, dann ja, da hat man auch dann erstmal 1-2 Kilometer Zeit, sich quasi im Wasser aufzuwärmen, die Zeit effizient zu nutzen, anstatt da irgendwie eine Viertelstunde am Beckenrand zu stehen. Und ja, das Gute war eben, dass ich den einen Coach dann schon vom Vortag kannte, also JR war da noch nicht direkt da. Und der hat mir dann gleich gesagt, auf welche Bahn ich zuerst gehen soll und auch mir noch so ein paar Sachen erklärt, die jetzt nicht so direkt eindeutig sind. Also jetzt inzwischen weiß ich Bescheid, aber zum Beispiel, wenn es heißt, also Einschwimmen ist immer mit Flossen, jedes Mal.
Wirklich?
Also du kannst dir direkt die Flossen anziehen.
Ja, krass.
100% mit Flossen erstmal einschwimmen. Und es ist eigentlich auch fast immer gleich. Also es ist eigentlich immer so irgendwas zwischen 600 und 1200 Meter am Stück mit Flossen und jede vierte Bahn ist Rücken. Ganz einfach. Es ist immer das Einschwimmen. Und das ist eigentlich, finde ich, echt auch ein gutes Einschwimmen. Also das hast du quasi automatisch so diese Arme kreisen im Wasser dann drin.
Ja, und durch die Flossen hast du natürlich auch den Druck von den Armen erstmal noch weg. Du hast eine Geschwindigkeit,
ja, genau,
hast eine
genau.
Gute Wasserlage,
es ist,
weil du
es
mehr Speed hast.
Ja. Du kannst direkt so schön auf die Technik achten.
Ja. Also das ist generell vielleicht auch eine Empfehlung für alle, die da Schwierigkeiten haben mit dem Schwimmen. So einschwimmen oder so ist eigentlich ein ganz geiles Setup, finde ich, mit Flossen oder so einzuschwimmen, dass man sofort gut auf Technik achten kann und nicht die Arme zu stark irgendwie belastet, sondern den Speed und vor allem die Wasserlage eben durch die Geschwindigkeit, durch die Flossen mitnimmt und erstmal gut reinkommt. Und dann hat man auch da hat man eigentlich schon mal so ein ganz geiles Feeling schon mal im Wasser, bevor es dann mit den Mainsets losgeht.
Auf jeden Fall. Und dann bin ich da so zu meine, genau, das heißt aber immer, jede vierte Bahn oder every fourth lane Form. Und dann wusste ich halt eben nicht, was ist Form. Und dann
mit der Brille.
Ja, genau. Und dann bin ich halt so eben an zweiter Stelle, glaube ich, reingesprungen auf meiner Bahn. Und auf einmal nach 100 Metern hat der Erste dann so eine Pause gemacht. Und da musste ich ihn immer holen und da war ich auf einmal an erster Stelle, aber ich wusste nicht, was eben Form ist. Aber ich war halt dann ganz vorne und konnte nicht abgucken, was ich dann eigentlich machen soll. Und dann bin ich so gewendet zur vierten Bahn und dann habe ich so nach links und rechts geguckt. Ah, die schwimmen ja alle Rücken. Und dann so, Form heißt einfach Rücken.
Hä? Okay.
Keine Ahnung, warum das Form heißt. Keine Ahnung, warum das Form heißt. Aber einfach, ja. Ist einfach dann jede vierte Bahn Rücken quasi.
Ah ja, okay. Dann hast du es ja schnell gelöst. Das war ja dann zum Glück auch eindeutig.
Ja, das war zum Glück. Gewesen, ich habe mich darauf eingestellt, dass ich erstmal so ein 50er schnell schwimme oder so. Auf
ja, oder
Form.
Technik oder so.
Ja, genau. Also ich habe mich aufs Schlimmste eingestellt.
Geil. Viel wichtiger, ganz am Anfang, das hast du jetzt noch vergessen zu erzählen, glaube ich. Nils hat ja mal erzählt, auf welche Bahn er dann direkt einsortiert wurde.
Ja,
wurdest du jetzt
genau.
von dem
also,
Coach auf
gar
Bahn
so
einsortiert oder wie war
ja,
das?
Ja, wurde ich. Ich wurde direkt auf Bahn 2 einsortiert. Also es ist so, bei null geht's los. In Anführungsstrichen die langsamste Bahn. Und dann haben wir, es ist dann, glaube ich, von 0 bis 8, glaube ich, oder so. Und ich glaube, bis Bahn 6 hatte quasi der Squad den ganzen Pool. Und dann sind Bahn 7 und Bahn 8 sind noch so Public Lanes. Der hat mich erstmal auf Bahn 2 eingeordnet, aber es ist auch nicht so, wie ich vermutet habe oder wie Nils auch immer sagt, dass irgendwie so, ja, das hier ist die 1,30 Bahn, das ist die 1,20 Bahn und so weiter, also so ist es gar nicht, weil eigentlich die meisten Serien hast du sowieso einen fixen Abgang, der gilt für alle, und dann für die Hauptserie wirst du von den Coaches auf eine Bahn zugeteilt. Also kannst du auch nicht, ist nicht so, dass du frei, also das war echt geil, weil die gucken dich halt an, also ich bin noch nie mit denen mitgeschwommen. Es ist eh schon ja richtig geil, dass man da so als Profi-Triathlet hinkommt und da einfach mitschwimmen darf. Also es ist ja auf keinen Fall selbstverständlich. Und dann kommt aber noch hinzu, dass du da nicht nur einfach mitschwimmst und halt irgendwie ja da hinterher schwimmst und so das Programm mit abspulst, sondern dass du halt einfach direkt Du bist einfach direkt so ein Teil von dem Squad. Also du bekommst alle deine Splits angesagt, du bekommst Techniktipps von den Coaches und du wirst auch direkt, also direkt nach dem Einschwimmen oder beziehungsweise nach dem Einschwimmen kommt noch so ein Preset und nach dem Preset kommt dann das Hauptset und fürs Hauptset steht dann halt die Bahnverteilung an der Tafel und da stand dann auch direkt bei der ersten Schwimmung halt stand da mein Name, wo ich halt quasi hin soll. Aber bevor wir zum ersten Hauptset kommen, war noch genau nach dem Einschwimmen eben mit den Flossen, waren dann irgendwie, glaube ich, direkt 1500 Paddle Poolboy. Und da war es dann direkt so, ich war nämlich eigentlich, das war dann eben sowas, wo Bahn 0 bis 2 1,30 Abgang, Bahn 3 bis 4 1,20 Abgang und so weiter. Der Coach, der hat mich quasi nur diese 800 Meter mit Flossen schwimmen sehen und hat dann direkt so, ja, yeah, Fred, you go one lane to, one more up to the 120 exit. Und es also war 1500 Paddle Pulver auf 1,20 Abgang direkt. Und ich war schon so, oh, okay.
Paddle Pulver kannst
ich mein,
du ja.
Ich schaff's ja, aber entspannt ist es nicht. Aber nein sagen wollte ich natürlich auch nicht. Und dann direkt rüber und direkt nach dem Einschwimmen mit Paddle Pulver. Also der Pool ist auch echt langsam. Also normal echt? Bin ich es gewohnt, ich fliege auf die Kanaren nach Girona, nach Mallorca. Spanische Pools, die sind ja immer irgendwie Salz drin oder sie sind zu kurz. Also da schwimmst du ja immer Traumzeiten. Und jetzt komme ich dahin und der Pool ist nicht nur nicht schnell, sondern hat auch noch 30 Grad. Das habe ich auch noch ganz vergessen, weil es hier halt so heiß ist, der wird jetzt nicht irgendwie abgekühlt oder so. Also, das habe ich mir auch beim ersten Schwimmen halt, wo ich noch nicht beim Squad geschwommen bin, muss ich das erstmal feststellen, dass man da hier doch einiges tun muss, um schnelle Zeiten zu schwimmen und selbst irgendwie eine 1,20 pro 100 Meter zu schwimmen. Muss man schon gut arbeiten. Und ja, dementsprechend war das da auch nicht so einfach und dann, ja, bin ich da losgeschwommen und hab dann schon so nach dem ersten, ich meine nicht gut, ich hab's dann so geschafft, immer mit so 6-7 Sekunden Pause oder sowas, hab dann schon nach dem zweiten, glaube ich, gesehen, so aus dem Augenwinkel, oh, da sitzt jetzt, der JR ist jetzt da, der saß da schon so auf dem Stuhl, so eine Bahn neben mir, der sitzt da immer so auf dem Stuhl quasi und guckt, habe ich schon gesehen, okay, jetzt ist er da. Jetzt bin ich mal gespannt. Und dann schwimme ich so weiter, noch zwei weitere. Und auf einmal, weißt du, ich habe nur so 6 Sekunden Pause. Und auf einmal höre ich so, Fred, watch your elbow. Also JR, der so erstes direkt meinen Namen kannte. Wahrscheinlich hat der andere Coach ihm das gesagt und mir direkt so einen Techniktipp gegeben hat. Und dann hat er mich ab dem Zeitpunkt hat er mich nach jedem Hunderter in diesen 6 Sekunden komplett einfach zugelabert. Ich habe immer so, so genickt, aber irgendwie auch so Stress, dass ich so diese 1,20 Abgang schaffe.
Oh, wie gut.
Und dann habe ich, da hatte ich halt eben nicht nur das Problem, dass ich irgendwie diese 1,20 Abgang schaffen muss, sondern wollte halt auch noch gleich diese Technik-Tipps, die der mir dann da gegeben hat, direkt umsetzen. Und das hat mich dann erstmal komplett überfordert, diese 1500.
Und das war das erste Mainset quasi nach dem Einschüren dann direkt.
Ja, so Preset quasi, ja, genau.
Ja, also bevor das Hauptset kommt und das Ding davor, ja gut, du hast Preset, Mainset, bei 6 oder 7 Kilometer brauchst du es, aber einschwimmen, dann wird's einsortiert, dann zum ersten Preset ist JR da und dann hat er direkt gesagt, oh, den 9, dem muss ich erstmal helfen.
Frischfleisch. Ja.
Das ist ja richtig.
Und dann gab's
super krass, also wie du schon gesagt hast, wie geil ist das? Ja, einfach für dich auch so, du kommst da hin und dann wirst du nicht nur direkt da irgendwie akzeptiert, dass du mitschwimmen darfst und so, hier geh auf Lane 0, mach da dein Ding, passt schon so, wie du es normalerweise kennst, sondern voll integriert, die gucken sich direkt an, was machst du, du wirst auf eine Lane sortiert, wo sie denken, das passt und dann kriegst du selbst in so einem Set dann direkt auch Techniktipps, weil, also klar, sonst ist ja bei uns in Deutschland immer so mit Coaches, ja komm, mach mal Stopp, Technik, dann schwimmst du 50 Meter, dann steht der Coach wieder da, erzählt dir wieder, hier, achte noch mehr drauf und so. Und dann schwimmst du wieder irgendwann später eine Hauptserie in einer deutlich schnelleren Geschwindigkeit, was dich dann auch wieder fordert. Und dann ist natürlich wieder auch schwierig, das umzusetzen, weil da fällt es natürlich noch leichter wieder in alte Muster. Aber geil, also Fred Funk, der Profi-Triathlet, erste Schwimm-Session, noch nicht mal Mindset, sondern Preset, schon an den Rand des Limits getrieben, sag ich mal, was Pacing angeht und was auch noch mentale Kapazitäten angeht, also auf Technik konzentrieren und dann wolltest du dir natürlich auch nicht die Blöße geben, dass du nicht versuchst, die Sachen umzusetzen. Geil!
Ja, genau. Ich meine, das ist echt geil. Und auch so nach diesem Set hat mir JR dann direkt so einen Tipp gegeben, wie ich das umsetzen kann, ohne jetzt speziell irgendwie darauf zu achten. Und zwar einfach, dass ich quasi auf meine Atmung anpassen soll, immer 2er Zug nach links, 1 3er Zug und dann 2er Zug nach rechts machen soll. Und das die ganze Zeit. Also weil sonst atme ich quasi eigentlich immer 3er Zug beim Easy Schwimmen und 1 2er Zug nach links beim Hard Schwimmen. Und deswegen ist halt oft mein rechter Arm geht dann immer so gestreckt nach vorne. Weil den baller ich halt dann so vor, aber ich atme, weil ich noch so nach links atme. So quasi so vorballern. Und jetzt ist halt wirklich so, wenn ich jetzt quasi so nach rechts atmen, also quasi nicht auf die Schokoladenseite, ist ja schon ungewohnt und auch irgendwie so ein bisschen so anders anstrengend. Aber man merkt halt dann direkt, weil wenn ich auf die Seite atme, dann mache ich automatisch halt auch irgendwie so einen höheren Ellbogen. Und meine Hüfte ist auch so hat eine bessere Balance. Und Jay hat ja halt gleich direkt den Tipp gegeben, dass ich das einfach machen soll und dann verbessert sich das so automatisch so ein bisschen.
Müsste ich auch mal, ich fühle mich so ertappt, ich atme wirklich nur nach rechts und wenn ich ja manchmal beim Lockerschwimmen, dann stelle ich mich mal um auf komplett nur nach links und dann fühlt sich das so weird an und so komisch und ich kann das wirklich gar nicht. Und ich denke mir immer, boah, eigentlich müsste ich mal wirklich nur nach links atmen, aber das ist natürlich viel cleverer. Du hast zwei Atemzüge Schokoladenseite, die geil sind. Ein Dreierzug, der auch ja immer geil ist, weil du nach unten guckst, der ist sogar noch sauberer. Und dann nur 2 Züge, aber du übst halt, übst immer in der Session, ohne eine große Beeinträchtigung zu haben, dass du jetzt da dich komplett komisch fühlst, weil du nur nach links atmest. Ist ein wirklich geiler Tipp, habe ich jetzt schon für mich mitgenommen und werde ich in meiner nächsten, ich habe dieses Jahr noch keine Schwimmsession gemacht, aber im Februar wird die erste Schwimmeinheit kommen. Da werde ich das direkt mal ausprobieren. Finde ich einen super, super geilen Tipp.
Auf jeden Fall zum Mainset wurde ich dann auf die Bahn zugeordnet, wo JR quasi saß, weil er mich ja dann quasi so rausgepickt hat.
Ja.
Und er stoppt auch immer Zeiten, aber er kann halt nur, ich meine, er ist, glaube ich, 86 oder sowas, 87.
Krass.
Und der kann halt dann nur so, also zwei Zeiten nehmen pro so pro Ding. Aber in der Session war jedes Mal meine Zeit bei ihm dabei. Der habe ich da richtig erstmal, mich erstmal rausgepickt. Und das Set war, glaube ich, einfach so, das war 3x8x50. Und da ist die Paces sind da so Farben. Es gibt Red, das ist schon so, also schon über Schwelle eigentlich, also schon eigentlich schon schneller als Schwelle. Dann gibt's Blue, was noch schneller ist als Red. Und dann gibt's halt noch Max, also All Out, alles was geht. Das sind eigentlich so die drei Stufen, die man immer schwimmt. Also langsamer als dieses Red.
Also immer über Schwelle.
Eigentlich nie immer über Schwelle. Aber das sind auch, also ich schwimme eigentlich, bis jetzt bin ich auch immer nur 50er und 100er geschwommen. Also ich bin jetzt noch, bis jetzt noch kein einziges Mal irgendwie längeres Ding, also zumindest beim Hardschwimmen meine ich jetzt, beim Mainset geschwommen. Und bei dem Set war eben 8x50 All Red, ich glaube auf 1,10 oder so ab. Also das war eigentlich schon, schon ein ziemlich hartes Ding. Dann 8x50 One Red, One Blue auf 1,20. Also quasi ein hart und ein noch härter. Mhm. Hatten halt dementsprechend auch lange Pause. Und dann die letzten 8x50 war einer easy und einer all out von oben. Auf 1,30 ab. Und da war es dann so, ich meine, war dann erstmal mit dem, also für mich war das schon ein krasses Set. Für die ist es halt irgendwie so ein Dienstag-Sprint-Set, also eigentlich eins der lockeren Programme der Woche, weiß ich jetzt auch schon aus Erfahrung. da hat mich dann angefangen, einer, der hinter mir geschwommen ist, also immer 10 Sekunden hinter mir abgegangen ist, so, und ich meine, da schwimmen ja ganz viele so Jugendliche mit, also so 14, 16, 18-Jährige. Ich glaube, ich bin da mit 27 auf jeden Fall einer der Ältesten. Also gerade von den Schwimmern, die sind alle wirklich sehr jung. Und der hat dann angefangen, mich nach jeden 50ern so einfach voll zu labern und mir so Fragen zu stellen, so, ja, what are you doing? Und dann hat er mich komplett über Triathlon ausgefragt, weil der kam wirklich an, ist so ein 50er in 30 Sekunden geschwommen, hat direkt angefangen zu reden, während ich noch so mit Schnappatmung da mich von meinem 50er holen musste.
Und du kamst vor ihm an?
Ja, ich war quasi eine Welle vor ihm, also 10 Sekunden vor ihm dann. Das war so, ja, aber das ist schon Australier allgemein, die sind schon alle sehr social, aber auch echt nett, und das macht dann schon Bock und war auf jeden Fall eine coole erste Swim-Session und guter Einstieg, auch nicht zu harter Einstieg im Vergleich zu dem, was so die Tage danach auch kam. War am nächsten Tag, das war bis jetzt das härteste, was ich bis jetzt hier geschwommen bin, das härteste Mainset. Das waren 30x50 wieder, also wieder 50er, 30x auf alle, also Best Average, auf eine Minute ab und immer rausgehen und mit Startsprung.
Also geil fürs Schwimmen natürlich, weil du ein bisschen weiter vorankommst, aber
ja, genau, weil du sparst dir eine Sekunde,
nach 30x rausgehen,
ja.
Das ist das, was dich nachher killt, ey. Und dann auf eine Minute ab, da hast du schon Stress.
Ja, und das ist scheinbar so ein Estes oder so ähnliches jeden Mittwoch Nachmittag.
Ja.
Und das Problem war aber auch, dass Nachmittag war, es war so heiß, die Sonne hat richtig runtergebrannt und der Pool war dann, glaube ich, auch über 30 Grad, dass ich bin in diesem Set komplett überhitzt.
Also machst du auch noch Heat Prep jetzt schon richtig,
ja,
im Schwimmen?
Ja, also Heat Prep sowieso, nicht nur im Schwimmen, also in allen Disziplinen ist hier Heat Prep eigentlich die ganze Zeit. So langsam bin ich zumindest so gewohnt, dass wenn ich jetzt in der Früh oder am Abend trainiere, dass es sich eigentlich ganz okay anfühlt von der Temperatur. Aber wenn man hier irgendwie mittags aufs Rad oder laufen geht, das ist richtig brutal. Also hier hat es so, im Wetterbericht steht 28 Grad und dann halt relativ schwül. Also das ist so, jetzt eigentlich nicht so krass. Man merkt auch, wenn es so bewölkt ist, es geht eigentlich. Ich meine, es ist schon heiß und so. Aber hier ist es dann halt natürlich mit dem UV-Index. Der ist hier halt tagsüber bei 14, 15. Während im Vergleich so Deutschland haben wir so 3. Wenn es ein richtiger sonniger Tag im Sommer ist, haben wir so 3. Und hier ist es halt so 15. Und wenn halt die Sonne draußen ist, dann brennt es halt einfach. Und es ist also, man merkt es auch richtig mit der Temperatur. Es ist halt dann so 28 Grad, werden halt dann gefühlt wie fast 40 Grad.
Boah.
Und dann wird es halt tagsüber auch echt, echt brutal. Und ja, Sonnencreme darf man da natürlich auch nicht vergessen. Ich habe schon so ein ganzes Ding leer gemacht in der ersten Woche.
Was du sonst so auf dem Kanaren wieder halb voll oder dreiviertel voll mit nach Hause nimmst.
Ja, hast du jetzt ja hier nehme ich es auch ernst. Ja, ich meine, zu Hause bin ich da auch nachlässig mit sowas. Auch wenn es sonnig ist, dann denke ich mir, ah ja, braun werden und so. Hier wirst du halt nicht braun, hier bekommst du Hautkrebs.
Ja, das ist schon echt krass dann in
Australien. Also es ist echt, ja.
Ja,
da muss man auf jeden Fall aufpassen.
Nur noch mal ganz kurz zum Schwimmen, weil mich das noch interessiert. Konntest du denn alle, war JR happy mit dir, mit den Technik-Hinweisen? Konntest du alles gut umsetzen?
Ja, also ich meine, er weist mich natürlich immer wieder, noch jetzt auch noch nach einer Woche, immer wieder drauf hin. Weil klar, manchmal, wenn man dann so müde wird, dann fällt man natürlich wieder so die alten Gewohnheiten zurück. Aber es ist schon echt gut eigentlich, dass es jemand macht. Also gerade auch, man hat dann so eben das Hauptset und dann kommt hinten raus, schwimmt man immer noch ein langes Pullset. Und das sind halt teilweise ja so zwischen 1 bis 2 Kilometer oder ich glaube einmal war es sogar 2,5 Kilometer halt in so Blöcken aufgeteilt. Einfach Paddle-Pull-Buoy und dann auch so ein 1,20 120 Cycle, also quasi wenn du 400 Meter schwimmst, dann quasi auf 5,20 Abgang, 300 Meter, 4 Minuten Abgang und so weiter. Und das ist hinten raus, ist dann schon, ich meine, da hat man auch schon 5 Kilometer und dann schwimmt man noch dieses Set oder halt so ein Paddle-Pulver-Set. Das ist dann schon richtig hart für die Schultern. Also da schwimme ich auch nicht mehr meine gewohnten Zeiten, die ich sonst mit Paddle-Pulver schwimme. Aber es ist halt dann eben gut, wenn ich da halt eben nicht einfach das so versucht durchzuballern, sondern dass halt dann da jemand ist, der mich nochmal darauf hinweist, jetzt achte doch nochmal hier auf deinen rechten Arm, dass ich da halt einfach drauf achte und dann witzigerweise schwimme ich dann auch nicht wirklich langsamer, weil ich halt dann dadurch ja quasi auch eine bessere Technik schwimme. Also ist schon gut, wenn man da dann jemanden am Becken ran hat und ist dann auch echt motivierend.
Geil, also zusammengenommen, du wirst nochmal gechallenged beim Schwimmen und
ja, voll.
Da wird sogar zeitgleich noch technisch was verbessert. Also ich bin echt gespannt, was das dann später heißen wird bei den ersten Rennen, ob das dann am Ende alles gleich ist oder ob das nochmal ein nächstes Level irgendwie ist.
Ja, ich bin auch gespannt. Also ich merke jetzt schon nach einer Woche, also ich meine, klar, ich bin auch noch so am Anfang der Saison. Ich meine, jetzt steigt die Fitness natürlich auch noch, deswegen ist es jetzt schwierig zu sagen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie so eine krassere Widerstandsfähigkeit im Wasser habe, gerade nur nach einer Woche, so irgendwie so in den Schultern. Also gefühlt so gerade diese Paddle-Pull-Boys-Sets hinten raus fallen mir schon mal ein bisschen leichter oder es fällt mir leichter, so auf diese Technik zu achten. Und mir fällt es auch leichter, irgendwie so in die hohen Bereiche jetzt einfach zu gehen. Weil letzte Woche sind wir extrem viel 50er geschwommen. Dann sind wir heute so ein hartes Set geschwommen mit einfach 24 mal 100, mehr oder weniger eigentlich auch Best Average auf 1,40 Abgang. Also es war eigentlich so ein bisschen so ein Mix mit Red und Blue wieder, aber es ist halt, wenn du dann erst, ich meine, bei Red schwimmst du schon so V2 Max Tempo los und dann musst du halt irgendwann noch schneller schwimmen hinten raus. Und,
das ist krass.
Ja, da hatte ich echt ein richtig gutes Set heute. Also da bin ich richtig gut geschwommen hinten raus. Ich bin dann auch in der zweiten Welle gestartet und bin dann hinten raus auch gar nicht langsamer geschwommen als die ganz schnellen Jungs von den Zeiten. Und da war JR sehr happy mit mir.
Geil.
Ja, Einmal war er enttäuscht mit mir. Da sind wir in ein hartes Set geschwommen, auch 100er am Freitag. Und hinten raus, also nach dem Set, war nochmal 100er All-Out von oben auf Zeit. Und da bin ich eine 1-0-2 geschwommen. Das war nämlich dann so der, ich bin nämlich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und das war dann Freitag, das vierte Mal hintereinander mit dem Squat, jedes Mal 6,5 Kilometer ungefähr. Und da meine Schultern war schon echt, und dann halt eben dieses, in dem Mainset war meine Schulter schon echt müde. Also da habe ich mich schon so durchgequält und dann bin ich halt noch eine 1-2 geschwommen, womit ich selber sehr happy war, nach, so am vierten Tag, so nach dem Set. Und der so, hat er schon so einen Blick gehabt, so, next time under 1 minute.
Ja, das ist ja auch so, wenn du überlegst, du schwimmst da wahrscheinlich dann die 100er in 1,8, 1,7 und schwimmst dann in All-Out nur in 1,02, das ist halt richtig Triathlet, ne?
Ja, da an dem Tag bin ich das nur, bin ich an dem Tag bin ich nur 1,10 auf die 100er geschwommen, aber da war auch 1,20 Abgang.
Okay, ja, aber dann mit ganz kurzer Pause, 10 Sekunden Pause, 1,10 und dann richtig viele. Und dann nur 8 Sekunden schneller bei einem mit Pause und All-Out ist natürlich, das ist so, als wenn Ausdauer, du läufst so Tausender in 3,05 und wenn du einen All-Out läufst, läufst du so 3,00, so irgendwie, ne? Das genau, ist dann, das ist einfach der Unterschied.
Ja,
ist einfach
zu aber, wenig, das ist
aber da sieht man halt die Ausdauermaschine.
Mein Ziel, das jetzt in den nächsten Wochen, Freitag dann noch unter diese eine Minute, die magische Minute zu schaffen.
Geil.
Hab ich auch noch nie geschafft.
Echt nicht?
Also ich meine, ich bin auch noch nie so, das war glaube ich mein dritter 100er jemals, den ich auf Zeit so geschwommen bin von oben, okay. So richtig all out. Also
dann ist das ja noch was ich gegen dich machen kann, wo ich dich noch schlagen kann.
Ja, ey, Fred, wahrscheinlich. Also wenn du
nach Australien wahrscheinlich nicht mehr.
Also ich glaube jetzt im Moment, wenn du jetzt ein ganzes Jahr noch nicht im Wasser warst, wird es schwer, aber.
Unter eine Minute schwimme ich immer.
Weißt du, jetzt, wenn du jetzt reinspringen würdest, so kurz, also 1001 oder sowas.
Nee, krass. Ich darf dir nicht so viel einschwimmen. So 200, 300 ein, Pause und dann einen wegknallen. Also ja, so okay, wahrscheinlich wäre das dann knapp, so mit 59 oder irgendwie sowas. Kann aber auch sein, dass es dann auch eine 1-1 wird oder sowas. Das ist jetzt, man sagt das ja immer so leicht. Wirklich weiß man es nur, wenn man es macht. Vielleicht mache ich es bei meiner ersten Session. Schwimme ich mal einen auf Zeit und dann werde ich dir das im nächsten Podcast berichten. Aber ich beim Schwimmen, das ist für mich so, was du gerade erzählt hast, super, super interessant, wenn du oder wenn man sich zurückerinnert, was du immer erzählt hast vom Schwimmen jetzt bei den Rennen, den Anforderungen der T100 und so. Ich bin wirklich richtig, richtig gespannt, wie sich das Training bei dir dann jetzt auszahlt, weil ich meine, ich kenne dich ja vom Training von Lanzarote und so, ich bin schon öfter mit dir geschwommen und wenn du so Sets schwimmst, wo du dann vorher, nachher locker hattest, wo du genug Pause hattest, dann hast du ja schon wirklich richtig krasse Zeiten auch in den Pool gebracht und auch richtig schnell geschwommen. Und dann manchmal bei der T100 hast du es irgendwie hingekriegt und manchmal irgendwie auch so gar nicht, wenn richtig hart also angeschwommen
in
wurde
dem,
oder
in
sowas.
Dem Pool, in dem Pool, in dem Barcelo und Lanzarote wäre ich ja mal locker unter einer Minute geschwommen. Der ist es der schnellste Pool, in dem ich je geschwommen bin.
Das
also
stimmt.
Der Pool, ich würde mal sagen, so der Pool hier ist wahrscheinlich fast 5 Sekunden pro 100 Meter langsamer als der im Barcelo in Lanzarote.
Ein richtig ehrlicher Pool. Ja, das, okay, das muss halt stimmen, du bist auch noch Langbahn. Oh, da ist eine Minute dann schon gut, das stimmt. Dann wird es bei mir wahrscheinlich auch eng. Also auf Kurzbahn würde ich sagen, schwimme ich immer unter eine Minute. Aber um so auf das Ding nochmal kurz zurückzukommen, also ich bin da wirklich gespannt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass dieses, auch vorher schon bei dir, wenn ich dich gefilmt habe oder sowas, wenn im Weichsee oder das war, wo ich wirklich ganz nah dran war, weil ich im Boot war, wenn so Leute dann wie irgendwie Tom Bishop, Strati und so, wenn die von Anfang an richtig, richtig hart geschwommen sind, dann hattest du manchmal, ist da schon die Lücke aufgegangen oder hattest Struggle und warst so richtig weit zurück und bist dann ab 400, 500 Meter im Feld erst wieder nach vorne gekommen und bist dann immer besser in Schwung gekommen, auch im Schwimmen. Aber so dieses wirklich richtig harte Anschwimmen und dann draufbleiben, hatte ich immer das Gefühl so, dass du da manchmal im Schwimmen einfach Probleme hattest. Oder auch wenn du aus dem Wasser gekommen bist, sahst du immer noch mal fertiger aus als viele, die um dich rum waren, sag ich mal. Also da
jetzt so aus dem Wasser rauskommen, sollte jetzt kein Problem mehr sein, wenn ich jetzt jeden Mittwoch 30 Mal aus dem Wasser rauskommen muss, mit Laktat von oben bis unten.
Ja, genau daran habe ich, ohne Scheiß, daran habe ich gerade eben gedacht, wo ich dachte, also es ist ja immer, Training ist eine Sache und man denkt dann immer, ja, eigentlich müsste sich das dann ja voll in die Wettkampfleistung übertragen und so, aber das sind immer trotzdem noch zwei Paar Schuhe. Und da bin ich wirklich richtig, richtig gespannt, weil alles, was du gerade berichtest, ja so komplett neue Reize für dich sind und Sachen, die das du so
brutal.
Nicht
also ich merke wirklich, ich merke so Muskelfasern in den Schultern, die ich noch nie in meinem Leben vorher wollte, die ich nicht gewusst habe, dass die existieren. So, die merke ich jetzt schon seit einer Woche. Aber ich merke halt auch im Pool, jetzt zum Beispiel heute bei den 100ern, weil ich hatte eben diese 4 Squat-Swims, dann Samstag bin ich nur easy geschwommen, also der wäre auch ein Squat-Swim gewesen, aber wollte es natürlich da auch nicht übertreiben, bin dann nur easy mit Holy geschwommen und dann gestern hatte ich off und dann jetzt heute früh wieder 5.30 Uhr Squat und ich hatte eben direkt irgendwie so einen besseren Catch und alles, also wie schon vorher gesagt. Also wie gesagt, gefühlt bringt jetzt schon seit einer Woche was. Und ich glaube einfach dieses, ich bin ja sonst nie so krass viel geschwommen oder auch so krass viel hart. Und klar, ich habe auch schon im letzten Podcast gesagt, da muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Gerade dann auch noch mit Laufen und Radfahren mache ich ja auch nochmal weiter. Hier mache ich jetzt nicht reduziert. Und dann kommt natürlich auch noch die Hitze und so dazu. Also muss man alles schon da gut balancieren, aber ich meine, jetzt in der ersten Woche bin ich auch ein bisschen mehr geschwommen, als ich wollte. Ich hatte, glaube ich, 33,3 Kilometer. Aber weil ich halt erstens auch einfach mal gucken wollte, welche Tage von den Squat-Swims sind wie so, weil ich will das alles so ein bisschen, weil wir alles ausprobieren, dass ich quasi so immer gut planen kann, weil es ist wirklich jede Woche gleich. Also wenn man halt dann irgendwann weiß, es ist ja immer Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, früh und Nachmittag, Mittwoch ist Nachmittag und Samstag früh. Kannst du quasi, wie viel sind es dann? Ich glaube, ja, 10-mal kannst du schwimmen, theoretisch mit Squat.
Und jeder Tag ist quasi das gleiche Programm.
70 Kilometer. Genau, du hast quasi jeden Montag früh hast du so ein Set, wie eben diese 24x100 Best Average. Und jeden Dienstag früh hast du dieses Sprintset, heißt es bei denen. Aber Sprintset ist halt bei denen eben 50er All-Out, 24 Stück gefühlt. Und jeden Mittwoch hast du dieses mit Rausgehen. Also habe auch Holy mal gefragt. Er hat gesagt, ja, manchmal sind es 30x50, manchmal sind es 15x100, so. Aber halt irgendwie immer mit diesem Rausgehen und Startsprung. Und dann Donnerstag ist eben so entspannter, also eigentlich lockerer Tag. Wobei es heißt dann Kickset, also da ist dann ganz viel Beine. Und da sind wir letzte Woche auch, also nicht nur viel Beine, sondern dann auch, da waren trotzdem harte 50er dabei. Also selbst in diesen, ich sag mal, lockeren Tagen, da sind Sets dabei, die zu Hause normale Main-Sets wären. So. Mhm. Und das ist halt da so irgendwie, keine Ahnung, Preset oder mal so zwischendurch nochmal irgendwie 20x50 schnell oder sowas. das ist da echt viel. Und ich glaube, Samstag früh ist dann immer so lange, schnelle Sachen, also 400er, so 10x400, ja, okay. 12x400.
Das ist dann für dich wahrscheinlich genau. die wichtigsten Sachen.
Ja, deswegen, also diese Woche werde ich auf jeden Fall, also werde ich Donnerstag weglassen, das Kickset.
Ja.
Und dann Samstag früh werde ich auf jeden Fall gehen, werde ich das mal auschecken. Dann habe ich nach der Woche auch mal so alles ausprobiert. Und morgen gehe ich auch Nachmittag statt in der Früh. Mhm. Da gucke ich auch mal, was morgen Dienstagnachmittag dann ist. Genau. Und dementsprechend ist es jetzt vielleicht am Anfang nochmal hier und da ein bisschen mehr, als ich eigentlich will. Aber ich muss auch sagen, es macht ultra Bock. Also es macht richtig Spaß. Ich habe auch schon mit Holy gesagt, ey, ganz ehrlich, ich kann absolut verstehen, wenn Triathleten hier gesagt haben, ja, sie machen jetzt Rad von Laufen weniger und gehen einfach die ganze Zeit zu dem Squat.
Ja, es hat es war, Trainingsgruppe es macht richtig, und so, also es, ist geil.
Das macht richtig, richtig Bock. Also du bist halt auch einfach so in der Früh 5.30 Uhr schwimmst du da, bist du da 2 Stunden im Wasser bis 7.30 Uhr jedes Mal. Aber es geht vorbei wie im Flug. Also es fühlt sich niemals an wie 2 Stunden, weil du weißt halt auch nie, was als nächstes kommt. Also es wird quasi immer nur das nächste Set so an die Tafel geschrieben. Also weißt du nicht, was danach kommt. Mhm. Und ja, dann konzentriert man sich halt immer so auf das eine Set. Dann schwimmt man so das nächste und es geht halt einfach wieder vorbei wie im Flug. Und dann schwimmt man halt irgendwie immer zwischen 6 und 7 Kilometer. und du bist dann 37 und du hast dann einfach irgendwie schon so richtig viel trainiert. Eigentlich warst du dann 2 Stunden im Wasser und selbst wenn du den Rest des Tages nichts mehr machst, hast du irgendwie einen krassen Tag schon fast.
Ich habe richtig Flashbacks zu meinen Schwimmerzeiten. Das hört sich genauso an, so dieses, also als Triathlet, du hast ja in deiner App, im Training Peaks, bei uns im Push Limits Club, in der Excel, wie auch immer du deine Trainingspläne hast, weißt du, wenn du zum Schwimmen fährst, ja meistens schon ganz genau, was steht jetzt heute an und was schwimme ich jetzt und weißt schon, oh, wie hart wird es und so. Ich bin früher zum Schwimmtraining gegangen und ich hatte keine Ahnung, ob das heute okay, locker oder voll auf die Fresse wird.
Es ist viel besser so.
Genau, und du bist halt, erstmal war immer Einschwimmen und auch, also als Schwimmer auch genau das. Das war nie wie jetzt trete ich so 400 und dann los, sondern insgesamt bist du dann irgendwie 400 eingeschwommen, dann nochmal 10 mal 100 Lagen als Einschwimmen oder halt noch so andere Sets. Und dann wusstest du nie, wie hart wird es heute? Und du hast wirklich einfach immer nur das Nächste gemacht und du wusstest auch nie, wird es heute 4 Kilometer, 5 Kilometer oder 6 Kilometer?
Ja, genau.
Sondern genau das, was du gerade beschrieben hast. Einfach so dieses, ja, das wurde jetzt angesagt, das schwimme ich. Und dann war irgendwann so, oh, hoffentlich jetzt ausschwimmen. Ja, und jetzt schwimmen wir am Ende nochmal 8x100 mit 2 Minuten Pause all out. Oh, Mist. Ja, okay. Und dann die Dinger nochmal weg und dann hoffentlich danach ausschwimmen. Ja, und jetzt nochmal 8x50 Vollgas. Und du hast dann einfach gemacht und hast es gar nicht hinterfragt. Wo als Triathleten irgendwie, wenn du dann weißt, du hast irgendwie das erste Set 10x100 und das fühlt sich schon blöd an und du weißt, da kommen noch 5x400, dann bist du schon so, ah, oh, da kürze ich vielleicht und da dann nehme ich wieder irgendwas weg. Also das ist, ja, es ist, ich habe gerade richtig ein Flashback gehabt zu meinen Schwimmerzeiten, was du erzählt hast und es ist absolut anders, aber lass uns noch mal ein bisschen über den Lifestyle reden, weil du hast eben erzählt, ja, dann bist du da geil um 5.30 Uhr im Pool und das aus deinem Mund zu hören,
ja,
ist ja was ganz Ungewohntes, weil du ja eigentlich eher sagst, der spanische Lifestyle, der passt schon
in Europa,
hast du so angenommen.
Ja.
In Europa dieses 10 Uhr aufstehen und dann irgendwie im Winter musst du schon aufpassen, dass die Tage nicht zu kurz werden, weil es so früh dunkel wird. Bist du jetzt einfach im Jetlag geblieben oder wie kriegt Fred Funk das hin, um 5.30 Uhr am Pool zu stehen?
Boah, das ist so echt, das ist absolut nicht zu vergleichen mit Europa. Also es ist so, hier, also ich stehe hier wirklich, das Späteste, was ich jetzt in den letzten, ja, fast 2 Wochen hier aufgestanden bin, war, glaube ich, 4.30 Uhr. Also ich stehe jeden Tag jetzt morgen habe ich einen Wecker um 4, weil morgen mache ich meinen ersten Bunch Ride hier, der ist, da muss ich schon um 5 losfahren von hier. Und gehe aber, ich meine, jetzt ist 18.50 Uhr, also ich gehe jetzt auch nach dem Podcast auch direkt ins Bett. Hab schon Abend gegessen. Um 20 Uhr gehe ich pennen hier jeden Tag. Also ich bin, ja, also, und das Krasse ist, wenn du so meine Whoop-Daten siehst, da kann man ja auch immer gucken, wann man so ins Bett gegangen ist und wann man aufgestanden ist. Und das ist bei mir gerade auch so richtig konstant, jeder Tag gleich. So 20 Uhr ins Bett, 4.30 Uhr Wecker. Das ist schon gut so. Ich meine, klar, der Jetlag hat da natürlich geholfen, weil wir uns an genau diese Zeit halt eben gewöhnen konnten. Also gerade die ersten Tage waren natürlich echt hart. Ich meine, dann schon tagsüber dann kein Nickerchen machen zu dürfen. Das war schon richtig hart teilweise. Dann ist man irgendwie, hängt man so rum zwischen den Trainingseinheiten und will eigentlich, hat schon so Sekundenschlaf, pennt schon so weg, aber muss halt irgendwie wach bleiben. Also da hat der gute Kaffee in Australien schon sehr geholfen. Aber jetzt inzwischen ist das Jetlag auch eigentlich komplett überstanden. Und ich genieße es hier richtig, so 20 Uhr ins Bett, 4.30 Uhr wach, aber es wird halt dann auch schon um 5 Uhr ist es hell und wenn du dann halt rausgehst, sind halt alle anderen auch draußen so. Also das ist so, der geht der Tag halt auch einfach so früh los, die ganzen Cafés, die machen alle spätestens um 6 Uhr machen die ganzen Cafés hier auf. Und ja, die Strände sind, also wir waren da, wo wir Open Water schwimmen waren, das war auch, da haben wir uns um 6 Uhr getroffen. Da war der Strand auch schon komplett voll, um 6 Uhr früh. Und du hast aber dann auch trotzdem, auch wenn du, ich meine, es verschiebt sich ja einfach nur. Also gehe dann natürlich auch früher ins Bett und dafür stehe ich früher auf. Aber es verschiebt sich ja einfach nur im Vergleich zum zu Hause irgendwie um 4 Stunden oder sowas. Aber trotzdem hast du halt irgendwie den ganzen Tag das Gefühl, du hast so viel Zeit. Also wenn ich jetzt irgendwie um 7.30 Uhr dann eben vom Schwimmen nach Hause komme, denke ich mir auch, Alter, krass, jetzt habe ich irgendwie schon eine Einheit gemacht, habe aber noch den ganzen Tag vor mir, habe so gar keinen Stress.
Und, ja, weil abends in Deutschland machst du ja auch nichts mehr. Also nach 20 Uhr trainierst du ja nicht mehr. So, da passiert ja nichts. Also das ist ja nicht, dass du dann, da, weißt du, dann hängst du irgendwie auf der Couch, isst was. Wenn du dann um 20 Uhr jetzt pennen gehst, dann ist ja, du schneidest ja das vom Tag ab in Deutschland oder Europa, wo du quasi auch nicht mehr produktiv bist oder nur noch irgendwie Zeit verdaddelst. Und dementsprechend hast du viel mehr, wenn du jetzt überlegst, du hast die erste Session erledigt, bevor du in Deutschland aus dem Bett kriegst.
Ja, ja. Teilweise schon zwei Sessions, bevor ich in Deutschland aus dem Bett kriege. Weil ich bin halt hier auch dann so, komme um 7.30 Uhr, Frühstück, dann denke ich mir, ja, dann mache ich halt jetzt auch schon mal irgendwie die zweite Session, wenn es halt nur irgendwas Lockeres ist, dann bin ich halt irgendwie um 11 Uhr auch schon wieder vom Radfahren zurück und habe schon irgendwie 4 Stunden Training hinter mir. Und dann habe ich irgendwie so den Rest des Tages Zeit, noch irgendwie einen 50 Minuten Läufchen irgendwann zu machen. Mhm. Und kann aber gefühlt hänge ich dann auch den ganzen Tag nur rum, aber trotzdem schaffe ich irgendwie hier, also 5 Stunden Training fühlen sich hier einfach null stressig an, also wenn es auch, gerade wenn es 3 Einheiten sind. Dann auch wiederum sehe ich auch mal im Whoop, dass ich jetzt gerade hier auch jeden Tag, obwohl ich hart trainiere und in der Hitze trainiere, auch jeden Tag irgendwie grüne Recovery habe.
Wie sieht der Schlafscore also dann aus, also von den Stunden her? Also wie viel Prozent Schlafscore erreichst du dann?
Das Problem bei mir ist immer mit dem Prozent, dass der sagt immer, ich soll zu viel schlafen, weil mein Strain
so hoch ist.
So hoch ist. Aber dann sagt er halt, ich muss irgendwie 10,5 Stunden schlafen oder so und das schaffe ich gar nicht und das brauche ich auch nicht. Und deswegen ist von dem Prozent, das ist bei mir dann nie so krass. Also bin ich immer um.
Aber wie viele Stunden? Dann
80%.
Dann sag mal in Stunden.
Aber ich schaffe so 8 Stunden. Eigentlich jede Nacht so 8 Stunden, ja.
Und die sind auch konstant dann, dass du 8 Stunden schläfst. Genau. Und, krass.
Ja, also quasi so 20 Uhr ins Bett und dann halt bis 4.30 Uhr sind 8,5 Stunden und dann ist halt Schlafeffektiv halt
Stunde,
dann so. Ja. Genau, ja.
Ja, krass. Aber dann würdest du sagen, jetzt weil. Also ich habe bei dir den Screenshot auch gesehen von den grünen Recovery Scores und wenn man jetzt hört, was du auch im Schwimmen machst, mehr als sonst, dann die zweite Frage hatte ich noch, das hast du jetzt eben schon beantwortet, Radfahren und Laufen machst du eigentlich genauso wie immer.
Ja.
Und dann kommt noch die Hitze dazu. Da habe ich mich gefragt, da hättest du ja, also du hattest schon deutlich schlechtere Recovery-Scores mit einfacheren Trainingsbedingungen.
Ja.
Und du bist da ja eigentlich immer relativ gut, was.
Und ich bin eigentlich so noch gar nicht Scores so fit angeht. Eben.
Und das ist das, was deswegen, mich so verwundert, ob du deswegen die Frage, ob du glaubst, dass dieser Lifestyle so mit der Sonne ins Bett gehen und wieder aufstehen quasi besser funktioniert für dich oder dass du auch. Am Ende spielt ja auch Stress und sowas eine Rolle. Und wenn du sonst sagst, du schläfst bis 10 und hast dann schon Stress, alles Training in Deutschland unterzukriegen und bist vielleicht auch schon genervt, weil da muss ich schon wieder im Dunkeln laufen und irgendwie auch uncool, weil ich jetzt einen Tag verdaddelt habe. Und in Australien hast du irgendwie 2 Sessions um 11 fertig und kannst dann entspannt geil ins Café gehen, nochmal das machen, worauf du Bock hast, auf die Couch. Was auch immer, mit Freizeit noch füllen oder mit E-Mails, die noch erledigt werden müssen, kann das ein Faktor sein, dass du einfach mehr, also nicht mehr Zeit hast, aber das ist halt irgendwie alles, dadurch, was du gesagt hast, diese 5 Stunden Training fühlen sich überhaupt nicht so entspannt, so stressig an, dass das so ein viel stressfreieres Leben für dich ist da?
Ja, sicher. Also muss man natürlich ausprobieren, wie das Ganze dann in Europa ist. Man muss halt sagen, man kann es halt einfach, es geht nicht so, ich meine, klar, geht schon, aber das ist dann einfach nur Psycho, wenn man das so macht in Europa, wenn man um 20 Uhr ins Bett geht, um 4.30 Uhr aufsteht.
Das meine ich
aufsteht.
Ja gar nicht. Aber ich meine,
es ist erstmal 5 Stunden noch dunkel.
Nein, ich meine, wenn du das in Deutschland in Deutschland dann auch verschiebst, ich meine, hier ist es jetzt um 8 aber, hell, aber dass du dann um 7 Uhr aufstehst und hast eine Stunde bis hell und nicht um 10 erst.
Das ist die Frage, klar, das müsste ich ausprobieren, wie das, ob das dann quasi der Effekt ist. Der positive Effekt ist, werde ich auf jeden Fall ausprobieren, wenn ich zurückkomme. Ich meine, dann habe ich auch wieder Jetlag, dann kann ich auch direkt wieder daran gewöhnen. Also ich brauche dieses Jetlag so als Kickstarter. Ja.
Wie manche so erster als Motivation brauchen, braucht so ein Jetlag, dann bleibt er einfach in der Timezone, wo er ist.
Genau.
Geil.
Ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren und dann schauen, ob das ist. Aber ja, ansonsten ist ich mir hier halt auch das, sag mal so, das Leben allgemein einfach. Also hier sind alle so super entspannt. Also egal, wo du hingehst und gefühlt arbeitet hier auch niemand. Also gefühlt machen ja alle nur Sport und trinken Kaffees und gehen surfen und so. Also und es ist ja auch extrem teuer hier, muss man schon sagen. Also nicht nur die Immobilien, aber auch so die Lebensmittelpreise sind schon, ja, kostet schon viel. Und da frage ich mich da auch, ey krass, die müssen alle echt irgendwo was richtig gemacht haben, dass sie hier so nur so rumhängen können, aber trotzdem so viel Kohle haben, wo sie sich das hier leisten können. Aber ja, also insgesamt taugt es mir schon richtig gut hier, so vom Lifestyle.
Also für mich hört sich das so ein bisschen an, also du bist nicht nur positiv überrascht, sondern du bist ja so hingegangen und es war so, ja, Jana wollte mal, wenn wir aus dem Nähkästchen plaudern hier, Jana wollte mal was anderes als immer 6 Wochen Girona oder Kanaren oder sonst was, sondern mal was ausprobieren. Du so, ja, ich mach das jetzt mal, aber nächstes Jahr dann wieder Girona. Oder also so nicht 100% hast du es gesagt, aber wirklich, so ein bisschen kam das bei mir so an. Und jetzt bist du gerade so, ey, wieso da war ich nicht schon viel früher direkt in Australien?
Ja, da gebe ich mich direkt, da ruder ich auch direkt wieder zurück und kann mir 100%, also kann mir echt gut vorstellen, hier nächstes Winter auch wieder herzukommen.
Nach einer Woche.
Ja.
Warte mal ab, ist wirklich vielleicht so. Bist du irgendwann auch nach 3 Monaten genervt, weil es so heiß ist und dann
Radfahren und Laufen auch
so schwierig ist.
Holy meinte zu mir schon, also er war ja letztes Jahr, war der 6 Monate oder sowas hier und hat mir dann erzählt, ja, am Ende hatte alles, was er wollte, so ein kalter Bergsee. Weil du bist halt hier dauerhaft, also seitdem ich hier gelandet bin, dauerhaft am Schwitzen. Heißt, du bist immer so leicht am Schwitzen die ganze Zeit. Und und dann im Training wird es natürlich auch nicht einfacher. Aber ich finde es einerseits finde ich es auch echt, mag ich sowas auch richtig gerne. Also ich liebe es eigentlich auch in der Hitze zu trainieren. Gerade dann so nach der heißen Trainingseinheit dann irgendwie das kalte Getränk. Es macht dann schon richtig Bock, aber es ist halt auch hart. Ist dann nochmal ein extra Reiz. Und muss man natürlich hier und da auch echt aufpassen und halt auch mal irgendwie einen Schritt zurücknehmen. Und ich denke mir halt dann immer, ist halt wie in der Höhe. Da muss ich halt hier mal irgendwie 20 Watt weniger fahren oder 10 Sekunden pro Kilometer langsamer laufen. Oder ja, beim Laufen ist es wahrscheinlich sogar mehr. Es ist ja auch echt, geht immer rauf und runter beim Laufen. Also hier ist man echt nicht schnell unterwegs. Und dann finde ich, kommt man damit schon ganz gut zurecht und man gewöhnt sich auf jeden Fall auch so ein bisschen dran. Also jetzt, wie ich auch schon gesagt, so langsam habe ich das Gefühl, dass es besser ist. Also gerade, wir sind aber auch in den ersten Tagen direkt in so eine Hitzewelle gekommen. Also hat jetzt, glaube ich, auf dem Thermometer schon 37 Grad und dann halt eben noch plus UV und Luftfeuchtigkeit und alles. Das war so 3 Tage, war so richtig hart, gerade wo wir gelandet sind. Und dann war es direkt erstmal 10 Grad kälter. Und dann war, geht ja doch.
Musstest du denn jetzt beim Training schon anpassen? Also hast du weniger gemacht als du sonst, ne? Also von der Pace und von den Wattzahlen her? Also,
ja, die ganze Zeit. Also jede Einheit eigentlich, ein bisschen weniger. Also gerade so beim Radfahren. Ich muss auch sagen, das Radfahren hier ist echt, es ist hart, die Watt zu fahren, weil durch die Hitze und dann ist es halt schon hauptsächlich flach. Also es geht immer so rauf und runter. Du hast so bei 100, wenn du so 100 Kilometer fährst, hast du auch 1000 Höhenmeter. Aber halt, du hast halt nie irgendwie einen langen Berg drin. Mhm. Und dementsprechend ist es halt irgendwie, du hast halt immer dann so kurzen 5 bis 10 Sekunden Anstiege, dann rollt es wieder. Also gerade so Average Watts sind hier immer richtig niedrig. Aber du bist natürlich schnell unterwegs, weil es halt eben so heiß ist. Das ist natürlich da auch mit dem Luftdruck und so. Ist dann deutlich schneller und dadurch hast du natürlich auch wiederum weniger Widerstand. Und es ist noch härter, die Watt hier zu fahren.
Wattmesser ausstellen, ja. Nur nach Geschwindigkeit.
Ja, das ist am besten, ja.
Den alten Tacho wieder dran.
Also beim Lockerfahren schaue ich hier auf keinen Fall auf ein Wattmesser. Da gucke ich dann eher auf den Puls. Und auch so beim Schnellfahren. Also ich meine, ich gucke dann schon auf ein Wattmesser, weil ich wissen will, was ich so fahre. Aber es ist nicht so, dass ich, also ich fahre dann, ich meine, ich kenne ja mein Gefühl, ich weiß ja, was ich, wie sich das anfühlen soll, wenn ich die Einheit mache oder die Einheit. Und dann fahre ich da eher nach Gefühl und richte mich dann jetzt nicht so oder pushe jetzt nicht nochmal extra, nur dass ich jetzt nochmal wirklich diese Watt fahre und richte mich dahin. Ja, und beim Laufen ist es hier halt auch ein bisschen schwierig, weil es halt wirklich auch viel rauf und runter geht. Und da ist eine Hitze natürlich dann auch nochmal ein größerer Faktor, dass ich hier auch, ich meine, lauf hier teilweise bei den lockeren Läufen 5-Minuten-Tempo, was ich zu Hause wirklich nie mache. Also laufe ich nicht mal langsamer als 4:30 und hier laufe ich 5-Minuten-Tempo und das ist hier eigentlich schon teilweise ein guter Pace, gerade wenn man so dann die Trails in den Nationalpark läuft. Es sind so richtig langsame Trails, weil die alle so tiefen Sand haben. Also im Prinzip läufst du die ganze Zeit so auf Sand und dann auch immer steil hoch, steil runter. Du musst natürlich auch die ganze Zeit konzentrieren, dass du nicht auf irgendwelche Schlangen
Oh, das wollte ich gerade nachfragen.
Hast du da nicht Schiss? Anfangs schon. Gerade das erste Mal bin ich in den Nationalpark gelaufen, da war ich auch alleine. Da habe ich schon echt, also die ganze Zeit Augen auf den Boden geguckt, ob ist da irgendwas. Aber wenn jetzt hier auch bin ich zweimal dann eben mit Company dann gelaufen, da denke ich dann gar nicht drüber nach. Da habe ich dann so, bin ich dann selbstbewusst und inzwischen wird's auch besser. Aber gerade so die ersten Läufe, selbst wenn ich hier auf dem am Radweg gelaufen bin und dann im Busch links hat es irgendwie geraschelt, dann habe ich schon so einen Schritt zur Seite, mich schon so erschreckt, so einen Schritt zur Seite gemacht. Und dann war es einfach nur irgendwie so ein komischer Truthahn. Hier laufen überall so Truthähne herum. Aber ich habe schon einige Tiere gesehen, ja. Also hier, also Spinnen ist jetzt schon hier so meine, ich sag mal, die habe ich jetzt gar kein Schiss mehr irgendwie oder so, weil das ist hier wirklich das Normalste. Mhm. Also die hast du hier überall. Also hier draußen direkt vor der Tür haben wir zwei oder drei so riesige Spinnen und die chillen da halt einfach den ganzen Tag.
Sind die giftig?
Aber die, nee, sind eben nicht.
Ah, okay.
Also Spinnen sind ja auch echt harmlos. Ich meine, es gibt schon auch giftige, aber die sieht man dann wirklich nicht. Aber die man hier so sieht und die hier so rumchillen den ganzen Tag
in ihren
Spinnenweben. Also hier in Queensland ist die, ich glaube, Redback heißt sie, glaube ich, oder so. Und ja, wenn man die sieht, da sollte man aufpassen, die ist auf jeden Fall giftig.
Boah, ich wär auf jeden Fall, wenn ich da
jetzt Schlangen bin, und
Schlange-Experte geworden. Weil wissen wollte, vor welchen muss ich irgendwie Schiss haben?
Ich weiß es schon. Also ich weiß es schon. Gerade so bei den Schlangen. Also so Brown Snakes gibt es hier viele. Das ist eigentlich die giftigste Schlange der Welt. Und die gibt's hier halt in dem Nationalpark. Und werden auch des Öfteren gesichtet. Aber es ist halt auch so, weißt bei Schlangen, die siehst du ja dann auch. Und dann normal, also die greifen dich ja nicht an. Mhm. Und dann geht mal irgendwie einen Schritt zurück, wirft vielleicht noch irgendwie einen Stein hin, dass die halt sich abhaut wieder ins Gebüsch. Aber ja, ich habe bis jetzt nur eine Schlange gesehen, das war beim Radfahren. Das war so eine Bandy heißt die, witziger Name. Da ist einfach so eine schwarz-weiß gestreifte und die ist auch giftig. Aber ich wusste, ich bin da so fast drüber gefahren, weil die eben so am Straßenrand hat die so gechillt. Bin dann so im Rad eben vorbeigefahren, dachte mir so, oh, die hat hübsch ausgeschaut. Hab danach gegoogelt, was das für eine Schlange ist, aber so schwarz-weiße Schlange. Und ja, die heißt Bandy und ist auch eine der giftigen Schlangen. Ja, weil Schlangen gibt es hier viele giftige.
Schlangen hätte ich, glaube ich, auch nicht so gefühlt das Problem, weil ich auch denke, die würde man sehen. Aber bei mir ist
ja,
so
genau.
diese kleinen Spinnen. Da hätte ich Schiss vor, du läufst durch den Busch und keine Ahnung, dass da direkt, wo du dran herläufst, irgendwie, wenn du den Busch berührst.
Im Busch sind, glaube ich, also von dem, was ich jetzt weiß, die giftigen, die sind nicht im Busch.
Ah, okay.
Die sind in deinen Schuhen und auf der Toilette.
Oh, nein. Also stimmt, das hat Holly, glaube ich, auch erzählt. Immer wenn du Schuhe anziehst, musst du einmal ausschütteln, ne?
Ja, ich habe die auch nicht draußen stehen.
Ja, okay.
Aber ja, die sind eher so im Dunkeln dann, also wirklich irgendwie, ja, ja. Also siehst du nicht.
Okay.
Das sind dann ja irgendwo dunkles Eckchen, wo es vielleicht noch irgendwie ein bisschen kühler ist.
Gut, Reptilien-Exkurs beendet, würde ich sagen. Ich hab noch eine Frage, und zwar dieses Thema so, du hast gesagt, du fährst dann weniger Watt und so, morgen ist dein erster Bunch-Ride. Holy dir von den Bunch-Rides schon erzählt, und Nils war ja auch mal da und hat auch schon so oft von diesen legendären Bunch-Rides, die dann oftmals zu All-Out-Fahrten
der Bunch-Ride, den ich morgen mache, der heißt Tuesday World Champs.
Wie geil ist das denn?
Also da
Tuesday
ist,
World Champs. Wie viel,
deswegen fahre ich denn auch, weil das vorprogrammiert, dass da hart gefahren wird.
Ja, deswegen jetzt meine Frage, wie viel Bock hast du darauf?
Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, auch so in der Gruppe fahren, so auf allem so richtig so hart in der Gruppe fahren, da muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ich will dann auch nicht zu viel Risiko gehen irgendwie, dass ich nicht dann irgendwie noch stürze oder sowas. Aber ja, ich habe schon Bock, da zu ballern auf jeden Fall. Weil ich meine, es ist halt praktisch, weil ich habe sowieso V2Max auf dem Programm. Und dann habe ich mir gedacht, dann gucke ich mal, wie das morgen ist. Dann baue ich das da direkt mit ein.
Geil, ey, Fred. Vielleicht ist das auch dein Ding, weil du brauchtest ja immer erstmal ein Rennen, um dann auch im ersten richtigen Rennen gut zu sein. Wenn du jetzt jeden Dienstag Weltmeisterschaften machst, das ist ja auch so vom Kopf her, ist das ja auch eine Sache, die sehr, 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 sehr fordernd ist. Also jede Woche ist World Champs. Wenn du dir das überlegst, dann gehst du ja voll gechillt in die Rennen, weil du schon 50 Weltmeisterschaften gefahren bist, bevor du dein erstes Saisonrennen fährst. Nicht 50, aber 10.
Stimmt, ja. Gute Taktik. Die Squad-Swims sind auch gefühlt jedes Mal World Champs.
Ja, dann brauchst du nur noch beim Laufen irgendwie so ein Australian Champs, National Champs Run oder so. Ein Drop Run. Gibt's das?
Boah, es gibt bestimmt, muss mal gucken, was beim Laufen hier eigentlich hier so abgeht, aber ja. Am Ende, ja, wie gesagt, darf ich auch nicht übertreiben.
Ja, ich bin gespannt, was du berichtest.
Ja, es sind jetzt noch 8 Wochen hier, also noch genug Zeit, sich noch in den Keller zu trainieren.
Sehr, 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 sehr gut. Ein letztes Ding noch, was wir sprechen können zu den ganzen, du hast gesagt, Cafés und so. Holy hat dich da direkt in die Kaffeekultur eingeführt und ist mit dir zu den besten Läden gefahren, habe ich gesehen. Das ist ja auch was du wahrscheinlich richtig feierst da, oder?
Boah, Kaffee ist hier brutal. Also es ist echt, also da kann Girona sogar einpacken, finde ich, teilweise. Also so allgemein, wir sind auch gelandet. Und dann bin ich so zum Mietwagenschalter, Mietwagen geholt und habe halt zu Jana gesagt, ey Jana, kannst du da vorne irgendwie da, weißt du, also wo man rauskommt aus dem Terminal, kannst du da mal 2 Kaffees einfach holen, so für die Fahrt. Kommt die so wieder, habe ich so einen Schluck genommen, Alter, das war so gefühlt der beste Kaffee, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Und das ist einfach nur so gelandet und dann aus dem Flughafen raus in irgendeiner Bude da.
Krass.
Und es ist wirklich jedes Café hier, es ist immer so eine 10 von 10. Also ich habe noch wirklich also der schlechteste Kaffee hier ist wirklich der, den ich mir selber mache. Und das ist normal. Und das ist normal. Und der ist schon gut. Und der ist schon so gut, dass es eben normalerweise andersrum ist.
Ja. Ey, verrückt, krass. Also ich wusste, dass da eine gute Kaffeekultur gibt, aber das ist jetzt so irgendwie die erste Bude am Terminal im Airport direkt richtig geilen Kaffee gibt, ist natürlich für dich ein absoluter Jackpot. Ich glaube, Strati müsste dann vielleicht auch mal nach Australien. Das wäre ja auch für den ein Paradies da, ey. Das ist ja geil.
Ja, voll.
Also wir haben aber nach jedem Ride Kaffee.
Rocket hat hier aber niemand, die haben ja alle Lamazocco.
Deswegen.
Da muss Strati upgraden. Strati upgraden, wenn dann.
Ja, geil. Dann würde ich sagen, lass uns doch hier den Deckel drauf machen und lieber nochmal in 2-3 Wochen sprechen, weil ich will natürlich die Berichte noch haben vom Drop Ride Tuesday World Champs, Drop Ride Geschichten und was sonst noch so passiert, wie es mit dem Squad-Schwimmen weitergeht, ob du weiterhin überzeugt bist oder ob du irgendwann sagst, boah, das macht mich so müde, ich musste irgendwie viermal skippen, weil ich mein Rad- und Lauftraining sonst nicht durchgekriegt hätte. Wirklich mega, mega spannend, mega interessant. Voll. Und vor allen Dingen, da wiederhole ich mich jetzt, aber ich bin richtig gespannt, wie für dich dann das erste Rennen ausgeht, weil gefühlt trainierst du ja jetzt komplett anders als sonst immer die Jahre, was sonst immer relativ, ja, nicht Schema F, aber halt Kanaren nach Hause, Girona oder irgendwo anders, nochmal nach Hause, erstes Rennen und jetzt halt Australien, diese komplett neuen Reize, gerade was Schwimmen angeht, Laufen und Rad sagst du ja, machst du eigentlich wie immer und hältst du auf dem gleichen Level und ja, was dann halt das erste Rennen direkt von Australien nach Singapur, da hatten wir schon drüber gesprochen. Ich bin wirklich richtig, richtig gespannt, was da passiert, was du jetzt noch in Australien erlebst, was du erzählst und wie dann die Saison einfach startet. Das vielleicht nochmal als Abschlussfrage. Bist du durch die ersten Erfahrungen jetzt, klar, das war jetzt ein bisschen noch schwimmbezogen, wir haben jetzt wenig über Radform und Laufform gesprochen in diesem Podcast, bist du ein bisschen mehr, also hast du noch mehr Bock aufs erste Rennen jetzt schon? Oder ist es so immer noch wie immer dieses erste Rennen? Ja, das erste Rennen nehme ich mal mit, guck, was passiert.
Das Ding ist halt jetzt normal eigentlich nicht, aber das Ding ist halt, das erste Rennen ist in Singapur. Und nachdem ich jetzt hier 2 Monate Heat Prep mache, will ich das ja auch irgendwie nutzen. Also werde ich vielleicht Singapur dieses Jahr ernster nehmen, als ich letztes Jahr genommen habe. Und dann will ich natürlich auch, klar, ich will natürlich dann auch eben sehen, wie wirkt sich das alles aus, wie ist mein Schwimmen da, wie komme ich mit der Hitze zurecht und wie ist allgemein sowieso, wie immer, wie ist die Form nach dem langen Trainingsblock im Winter. Also das auf jeden Fall, aber ja, im Moment habe ich jetzt einfach nur Bock, hier jetzt nochmal zwei Monate hart zu trainieren.
Okay, also ist es eher, dass du das Rennen, klar willst du dann, weil jetzt die Bedingungen entsprechend da sind, dass du in Singapur, wenn alles gut läuft, gut performen könntest. Aber ich höre da durch, es geht dir gerade eher so ein bisschen darum, diese neue Trainingsatmosphäre auch zu genießen, aufzusaugen und da voll einzutauchen in dieses Australien-Ding jetzt einfach.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, im Moment denke ich jetzt noch nicht wirklich, wirklich an die Rennen und ich finde es sowieso auch eigentlich vielleicht ja 50% des Grunds, wieso ich Profi-Triathlet bin, ist auch einfach dieser Lifestyle. Und ich meine, wann kommt man eben mal irgendwie so nach Australien, lernt einfach so viele nette Leute hier kennen, kann hier irgendwie so 2,5 Monate bei geilem Wetter in Australien trainieren. Also will ich das auf jeden Fall komplett genießen. Und ich bin auch jetzt einfach so nach knapp 2 Wochen schon so geflasht mit ersten Eindrücken. Und ich kann auch gar nicht so, jetzt gerade so im ganzen Podcast, teilweise gar nicht Gedanken richtig sortieren, weil es halt eben auch schon so viel auf einmal war. Also ich habe auch so teilweise während den Einheiten so drüber nachgedacht und so, krass, ich habe schon 1 Million Stories für einen Podcast und jetzt habe ich hier gefühlt irgendwie nur 4, 5 so erzählt. Aber es ist schon so, es gibt schon so viele zu erzählen, deswegen müssen wir auf jeden Fall dann 2, 3 Wochen nochmal aufnehmen. Und dann gibt es sicher wieder nochmal einiges zu erzählen. Also das ist schon echt brutal und es ist einfach jetzt schon so eine geile Erfahrung und ich bin so froh, dass ich das hier mache. Und ja, kann's auch nur empfehlen an den ein oder anderen Profi-Triathleten, sich sowas mal zu trauen, sag ich mal. Wenn man natürlich Zeit und die Kohle dafür hat, ist natürlich auch eine Voraussetzung.
Ich wollte gerade sagen, hätte ich vor der Episode noch irgendwie die Tourismusbehörde Australien kontaktieren sollen, weil das ja hier, Fred macht ja hier den Werbe-Podcast Australien. Werbe-Podcast Australien. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, weil ich da ein Bild von gesehen habe. ich weiß nicht, ob es ein Lauf war, ein Gym-Session oder sonst was war. Auf jeden Fall habe ich es bei Belinda Granger gesehen, die dann gepostet hat, hier Fred und Jonna aufgenommen bei der ersten Blablabla-Session. Oder ich weiß nicht, was es war. Ich hatte das nur so beim Durchswipen gesehen. Da war es schon so gefühlt, okay, Fred hat die Feuerprobe bestanden und ist jetzt Teil der Endurance Community hier. So kam der Post rüber. Was war das? Kannst du da noch kurz erzählen?
Das war der hier jeden Sonntag. Also es gibt ja hier diesen Medal Squad, wo es so Belinda Granger, Beth McKenzie und Co., die dann jeden Tag dann hier in der Früh Pilates und so machen, laufen gehen und so weiter. Jana ist da jetzt auch voll drin. Auf jeden Fall bin ich in der ersten Woche, habe ich den Sunday Ladies Run mitgemacht. Geil. Da haben die mich, dass sie mich da quasi so ein bisschen durch den National Park führen. Mhm. Und die sind auch echt fit unterwegs. Also wir sind da bei echt harten Bedingungen da auch 5,30er Tempo gelaufen. Also es hat mir da tatsächlich auch gereicht für die erste Woche. Genau, und da gibt es natürlich immer dieses berühmte Bild dann, was dann immer da gemacht wird. Und da ist natürlich nicht so oft, dass da ein Mann dabei ist. Aber geil. Da war schon jeder dabei. Also auch schon so Sam Laidlow, Hayden Wild, Tom Bishop. Also jeder, der hier trainiert hat, ist da mal mitgelaufen. Und da gibt es natürlich dann auch ein obligatorisches Bild.
Ja, mega geil. Habe ich die Story auch komplett, weil ich wusste jetzt nicht, was das war, aber das ist dann wirklich so diese Girls Crew, die sich genau. Da jeden Morgen trifft und irgendeine Art von Sport immer macht und wenn dann irgendwie aus wahrscheinlich Belindas oder Beth McKenzies Netzwerk da ist, dann wird er einmal verhaftet und die Girls rennen. Ah, wie geil, ey.
Ja, ich meine, es war doch schon echt, ich meine, auch ein Grund, wieso wir überhaupt nach Noosa gekommen sind, weil wir halt auch eben hier schon sehr viele Connections haben und halt viele schon kennen. Und das war halt schon praktisch. Ich meine, dann hatten wir direkt halt eben da Personen, mit denen wir dann irgendwo, die uns da erzählen konnten, wo wir hin sollen, was oder die uns da einfach helfen konnten und haben natürlich auch da direkt wiederum über die dann andere Connections bekommen. Also ich war jetzt auch schon oft mit irgendwelchen anderen Triathleten hier Radfahren oder eben auch beim Swim Squad schon einige kennengelernt. Ja, also gefühlt wirklich hier schon Teil der Noosa Crew, Noosa Family.
Sehr, sehr geil. Und mit Holy bist du ja auch die ganze Zeit unterwegs. Vielleicht
genau.
Nehmen wir Holy im nächsten Podcast auch noch einfach mit dazu. Gucken wir mal. Aber ja, richtig geil. Dann würde ich sagen, Fred, ab ins Bett. Ne? Es ist
19:20 Uhr, es ist spät.
Jetzt musst du deine Abendroutine starten. Also wir wollen nicht, dass du deine 20 Uhr schlimmer Deadline nicht triffst, weil ist ja nicht so, dass du um 20 Uhr hinlegst und direkt schläfst. Ne? Du brauchst ja noch drei
genau,
Minuten.
Muss ja,
Zähne putzen musst du noch.
World Champs morgen.
Und morgen sind World Champs. Da will ich auf jeden Fall nicht der Grund sein, wenn wir hier einen Podcast mit Überlänge machen, dass du da nicht performst. Von daher würde ich sagen, ja, hat mir mega Bock gemacht. Richtig geiler Einblick. Und lass uns auf jeden Fall in zwei oder spätestens in drei Wochen wieder sprechen über die World Champs und was dann noch alles in Australien passiert ist.
Auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören an alle und wir hören uns. Ciao.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.